Willkommen zu Auf Holzbauen, dem Holzbau-Podcast der gleichnamigen Bildungsoffensive in Kooperation mit Ingenieurkammer Baden-Württemberg. Wir sind Jonathan und
Witold
und sprechen hier einmal im Monat über unsere Leidenschaft, den Holzbau.
Heute haben wir Evi und Fabian von Design to Production zu Gast. In diesem Namen steckt bereits vieles von dem, was das Büro macht bzw. nicht macht und worum sich auch unser Gespräch dreht. Wir drehen eine große Runde und lernen die beiden näher kennen, sprechen über die vielfältigen Themen und Tätigkeiten des Büros rund um das präzise Planen, mikrometergenaue Übergeben an die Fertigung und die ganz krummen Dinger, die ganz genau ihr Ding sind. Über diese Spezialitäten schneiden wir auch die großen Probleme, Entwicklungsbereiche und Strömungen des modernen Holzbaus, Standardisierung und Produktifizierung, Reduktion und das Finden einfacher Systeme. Fabian beschäftigt sich als Unternehmer und Professor auch viel mit Strukturen und erklärt uns zum Beispiel den Additive Bias. Wieder mal ein abwechslungsreiches und tiefes Gespräch, bei dem wir euch beim Zuhören ebenso viel Spaß wünschen, wie wir bei der Aufnahme hatten. Also schön, dass wir hier sein dürfen. Im schönen Zürich, gleich wenige Meter eigentlich vom Seeufer entfernt, ist euer Büro in einem tollen Gebäude.
Das ist eine ehemalige Textilmaschinenfabrik, die aber schon vor 30 Jahren, glaube ich, aufgegeben hat und in kleinere Büros unterteilt worden ist, wie unseres jetzt hier.
Ja, mit wem sprechen wir?
Ich bin Fabian Schorer, ich bin gebürtiger Münchner, das hört man manchmal noch, bin aber seit 25 Jahren in der Schweiz. Habe ursprünglich mal Informatik studiert mit Architektur als Nebenfach, was schon so ein Hint ist auf die komische Verbindung, die wir hier versuchen. Bin aus einem ganz anderen Grund irgendwie mal nach Zürich gekommen habe dann das Pech gehabt, dass mir die New Economy Bubble um die Ohren geflogen ist, 2001. Die
Dotcom-Blase.
Die Dotcom-Blase, genau. Und dann habe ich einen anderen Job gebraucht und bin im richtigen Moment in die ETH reingestolpert, habe da einen Job gekriegt als wissenschaftlicher Mitarbeiter bei Professor Ludger Hovestadt, der damals frisch aus Kaiserslautern nach Zürich kam und Leute gesucht hat, die genau diesen Spagat können zwischen Architektur und Informatik. War dann da eine Zeit lang und daraus ist dann eigentlich diese Firma hier entstanden, 2007.
Und seitdem von dir gegründet?
Von mir mitgegründet. Es gab damals vier Partner. Zwei davon sind wieder ausgestiegen. Einer ist noch als stiller Teilhaber dabei und ein neuer ist dazugekommen. Aber bin Managing Partner, wie man so schön sagt.
Ja, ja. Okay. Und wie kam es, dass du Informatik studiert hast und im Nebenfach Architektur?
Das war tatsächlich damit, ich habe an der TU München studiert und das war damals verpflichtend, dass man zu Informatik ein Nebenfach studiert. Mhm. Die haben sich gedacht, mit irgendwem muss er ja reden, wenn er was programmiert. Und dann gab es gewisse Standardnebenfächer wie Maschinenbau, E-Technik, technische Medizin war ganz groß, weil irgendeiner musste die ganzen CT-Scanner für Siemens programmieren. Aber man konnte im Grunde genommen überall auswählen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass die ursprüngliche Wahl, das Kreuzel, das ich einfach mal gemacht habe auf dem Anmeldebogen bei E-Technik, überhaupt verkehrt war. Und habe nach 3 Wochen umgesattelt auf Architektur, was mich schon immer interessiert hat. Und war dann so ein bisschen da der bunte Hund drin, weil es gab unter 220 Erstsemestern genau einen, der das Nebenfach gewählt hat. Was einerseits schwierig ist, aber auf der anderen Seite auch immer ganz praktisch. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass da sich gerade sehr, sehr viel tut. Das ist ja schon ein bisschen länger her.
Ja, und wie anders war das für dich, das Studium? Weil das Architekturstudium ist ja schon speziell in der Hinsicht, gerade wenn man jetzt von so rein zum technischen, normalen, in Anführungszeichen, Studium kommt.
Also man kann sich das so vorstellen, dass ich eigentlich ein Viertel meiner Zeit in einem Architekturstudium verbracht habe. Also so ein bisschen das Wichtigste mitgekriegt habe, was Architekten so lernen müssen. Mich sehr darüber gefreut habe, als ich in darstellender Geometrie einfach mühelos besser war als alle anderen. Aber ansonsten halt wirklich versucht habe auch oder auch mitgekriegt habe, wie Architekten denken, ein bisschen wie Bauen funktioniert. Und nachdem mich die physikalische Seite schon immer sehr, sehr interessiert hat, fand ich das super, weil Informatik ist ja dann doch eher immateriell. Und dann ab und zu mal mit Dingen zu tun haben und sei es auch nur Modellbau im Studium oder irgendwelche anderen Dinge, wo man mal wieder was in den Fingern hat, war im Grunde genommen die optimale Kombination.
Ja.
Wo hast du mehr Freunde gehabt? Weil ich würde sagen, es sind sehr unterschiedliche Milieus, oder? Architekten und Informatiker.
Gab es bei den Architekten.
Wir sind Partys gefeiert. Okay.
Ja, war gut gemischt. Ja, jetzt geht die Bimmelei los wahrscheinlich.
Die Kirchenglocke, ja.
Jetzt geht die Kirchenglocke los. Das also, könnt ihr euch überlegen, na, das wird noch ein bisschen näher werden. Nein, es war eine ganz coole Mischung, ja, weil im Grunde genommen man sich relativ frei aussuchen konnte. Es war ja eine TU, also noch relativ wenig verschult, auch damals im Diplom. Man konnte relativ frei aussuchen nach dem Vordiplom, was man da eigentlich tut und treibt. Und ich bin dann natürlich auch, es gab da ein Lehrgebiet CAAD, Computer Aided Architectural Design, in dem ich auch gelandet bin als studentische Hilfskraft, relativ schnell. Und konnte mich da ziemlich gut austoben.
Und als was identifizierst du dich heute?
Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich finde ich nach wie vor den Spagat recht praktisch. Ich glaube, es hat schon einen Grund, warum ich Informatik studiert habe, der vielleicht in der Persönlichkeit begründet ist.
Du zockst gerne.
Nee, zocken ist ehrlich gesagt gar nicht so mein Ding. Nein, ich räume gerne auf. Aber eine gewisse Kreativität muss irgendwie dann schon auch noch sein. Und die Verbindung von den beiden ist eigentlich die Herausforderung, die wir hier relativ regelmäßig eigentlich versuchen zu lösen. Auf der einen Seite das, was möglichst kreativ ist, zu verstehen und auch umzusetzen. Und auf der anderen Seite es nicht ausufern zu lassen in zu viel Handarbeit, sondern die Regel im Chaos zu finden. Und das scheine ich irgendwie ganz gut zu können.
Ja, ein schöner USP eigentlich. Also wahrscheinlich kommen viele Leute nicht unbedingt aus beiden Welten.
Ja, das ist so. Und das ist im Grunde genommen auch so ein bisschen, glaube ich, das, was uns geholfen hat, die 20 Jahre jetzt schon fast zu überleben, dass wir einerseits eine Nische gefunden haben, wo es nicht so viele gibt, die diesen Spagat hinkriegen. Und andererseits eigentlich auch von Anfang an zu beschließen, dass wir eben genau kein Design machen, sondern vor allen Dingen die Verknüpfung zu machen. Also ich sage immer, Design to Production macht eigentlich genau das, was der Name sagt, nämlich weder Design noch Produktion, wir machen nur das To in der Mitte. Und das auch ganz bewusst, weil wir hatten ein paar Mitbewerber, sagen wir es mal so, die aber dann relativ schnell gemerkt haben, dass sie doch eigentlich aus der Architektur kommen und lieber Architekten oder Designer sein wollen. Und das ist natürlich schwierig, weil dann fängst du an, dein eigenes Geschäft zu kannibalisieren.
Mhm, klar, ja. Dann, ich würde sagen, jetzt schauen wir, wer ist die zweite Person, die mit uns am Tisch sitzt, oder die vierte in dem Fall, wenn wir uns mitzählen. Evi, spreche ich deinen Namen richtig aus? Und wie spricht man deinen Nachnamen aus?
Evi Slavink.
Okay.
Ja, ist genau immer ein bisschen schwierig für Deutsche, habe ich gemerkt. Wenn ich so bei Arzt bin, ist es jedes Mal Frau Slavnik, aber ist trotzdem Slavink.
Woher kommt der Name?
Ich komme aus Belgien, ist flämisch, aber ist auch nicht, es gibt nicht so viele Slobbings in Belgien, auch nicht. Mhm. Aber ja.
Dann ist flämisch deine Muttersprache oder hast du mehrere Sprachen, mit denen du aufgewachsen bist?
Ja. Okay. Und Deutsch ist auch nicht meine zweite Sprache, das wirst du wahrscheinlich hören heute, aber ich will es trotzdem probieren und ja, wir sehen mal, wie weit wir kommen.
Anglizismen sind erlaubt.
Okay, gut.
Würde ich sagen. Wir haben schon im Vorfeld gescherzt, dass wir einen Test draus machen, aber das machen wir nicht, natürlich.
Ist okay.
Und was machst du hier, also bei der Firma?
Ja, ich bin original Architektin und Bauingenieurin und ich bin schon seit 6,5 Jahren bei DTP und für die letzten 4 Jahren Managing Director. Ich bin angefangen eigentlich in der Beratung für Holzbauten, so in der frühen Phase und dann vor 4 Jahren so langsam übergestiegen in Management und jetzt mache ich manchmal noch ein Projekt, aber nicht mehr so viel, aber ich hoffe, das wird wieder ändern. Und eine von den Sachen, warum es nicht so geklappt hat in den letzten 3 Jahren, ist auch, dass ich ein MBA gemacht habe, Leadership in Sustainability. Und ja, ich glaube, das ist so ein bisschen der Weg. Und wir haben uns kennengelernt in InnoChain. Das war ein PhD-Programm von Horizon 2020. Und DTP war dort ein Industry-Partner und ich war ein Scientist-Researcher. Und dann habe ich das vor 3 Jahren gemacht und dann Fabian war immer dort. Und Ja, dann haben wir mal geredet und 2 Monate später war ich
bei... Habe ich eine Bewerbung auf dem Tisch gehabt.
Genau. Und ich habe Fabian gefragt, warum keine Frauen bei D2P arbeiten.
Wie gesagt, es gibt keine.
Und du hast auch gesagt, ich warte auf dein CV. Genau. Und dann hat es so...
Ja, okay. Ja. Schön. Und du hast dann in Belgien auch studiert?
Ja.
Okay, und was hast du genau studiert?
Ist eigentlich etwas, das nicht in Deutschland oder der Schweiz gibt, ist so Bauingenieurin mit Architektur. Aber du könntest eigentlich nachher, ich würde sagen, eher Bauingenieur sein, dann ja. Architektin. Und dann habe ich auch noch iTech Master in Stuttgart gemacht.
Okay. Und jetzt natürlich auch die gleiche Frage, als was identifizierst du dich heute?
Keine, würde ich sagen. Sicher kein Architektin, weil das Problem ist so ein bisschen, wenn ich kreativ sein wollte, dann siehst du direkt so alle Berechnungen dahinter, was klappt, was nicht klappt und du hast okay. die Freiheit nicht mehr. Mhm. Aber ja, ich würde sagen, vielleicht eher Bauingenieurin, dann wenn ich zwischen die zwei auswählen.
Du musst nicht zwischen, du kannst auch Managerin sagen.
Ja, das ist immer schwierig zu sagen. Generalist, vielleicht das.
Okay.
Das finde ich voll interessant, dass du sagst, dass wenn man, dass man dann nicht mehr wie so ein Star-Architekt einfach nur so Silhouetten skizziert und dann sagt, so soll das Gebäude aussehen, sondern dass man sofort immer denkt, naja, Moment, wie soll man das bauen?
Genau. Ja, aber das ist auch das Coole, weil ich so angefangen bin bei DTP, wird das Holzbau beraten, kommt immer so eine Skizze von einem Architekt und dann fragst du, okay, wie wollen wir das bauen? Wie sieht das aus? Die Konstruktion, aber auch die Montage und die Fabrication und so weiter. Ja. Und das war immer cool, dann als Ingenieur darin zu gucken, aber immer noch als Architektin auch zu sehen, was wollen die Architekten eigentlich? Was ist ja. wichtig für dich, für dir? Und ja, das hat eigentlich gut gepasst.
Und das ist ja auch eine Leistung, die ihr hier macht, weil das ist ja das, was ich als das Schweizer Modell des Holzbauingenieurs so kennengelernt habe.
Ja,
Oder ist es was ihr machen müsst, weil es sonst nicht da ist und dann später zu Problemen kommen würde?
Ja, es ist eigentlich so gekommen, dass wir bei der digitalen Planung immer so ein bisschen spät dabei waren und wir wollten etwas entwickeln, dass wir früher dabei sind. So für die Parametrik eigentlich anfangen könntest, dass wir irgendwo gucken, wie können wir die Struktur aufbauen und dann auch natürlich mit die parametrische Hintergrund im Kopf und ja.
Also die Grundidee ist ja so ein bisschen, dass wir Brücken bauen zwischen der digitalen Planung und der digitalen Ausführung.
Ja, vielleicht fangen wir dann nochmal kurz an, was überhaupt Design to Production ist und was ihr macht, dass man irgendwie so ganz, weil es ja doch ein bisschen abstrakt ist und auch ja. speziell. Also mir fallen jetzt nicht viele Büros ein, die das, was ihr macht oder was Ähnliches zumindest.
Arschstuhl, pitche mal dein Unternehmen.
Wir suchen nach 20 Jahren verzweifelt nach einer Ein-Wort-Berufsbeschreibung.
Ja. Und da haben wir schon, das sind wir genau drin mit eurer Identifikation und sowas, ja.
Genau. Also wie gesagt, Design to Production macht eigentlich genau das, was der Name sagt, nämlich weder Design noch Produktion, sondern das Tool in der Mitte. Das heißt, wir versuchen die digitale Planung und die digitale Ausführung möglichst elegant miteinander zu verknüpfen oder Brücken zu bauen oder digitale Ketten zu schmieden oder welche Metapher man auch immer bemühen will. Und zwar mit dem Ziel, tatsächlich bis in die digitale Produktion runterzukommen. Das heißt, Ausführung digital heißt für uns, dass wir Daten bis an die Maschine liefern. Mhm. Bis an den Laserschneider, bis an die CNC-Maschine, bis an die Fräse, wie auch immer.
Ja. Aber das ist ja vor 20 Jahren entstanden.
Das ist vor 20 Jahren entstanden. Da war das alles noch furchtbar neu.
Genau, und aber weil heute, das klingt, für mich ist es so logisch, mit dem, wie ich die Industrie kenne.
Ja.
Gleichzeitig, und das macht vor allem Sinn, dass es 20 Jahre alt ist, weil es ja doch ein bisschen, auch wenn du es jetzt beschreibst, ist es ja auch ein bisschen eine Utopie.
Das ist ein sehr spannendes Thema, weil das im Grunde genommen genau der Punkt ist, über den wir immer noch diskutieren. Das klingt total logisch, ich habe digitale Daten in der Planung, ich brauche digitale Daten in der Ausführung, also trage ich den USB-Stick damals oder heute schicke ich es per E-Mail oder Download oder wie auch immer. Rüber in die Werkstatt, die schmeißen es in die Maschine und hinten purzeln die Teile raus. Und sobald man ein bisschen genauer hinschaut, merkt man, ups, so einfach ist es ja gar nicht. Also das merkt man schon, wenn man einen 3D-Drucker versucht, mit 3D-Modellen zu füttern, die da ausdrucken soll, dass halt nicht alles funktioniert. Und dass man schon ziemlich genau wissen muss, was man da hinschickt, damit am Ende auch was rauskommt.
Ja, also weil Daten ja nicht gleich Daten sind. Und
Daten sind nicht gleich Daten. Also auf dem Niveau Nullen und Einsen, ja. Und oben drüber, dann hört es ganz schnell auf. Und der Punkt ist so ein bisschen, dass wir das sehr schnell gemerkt haben und wofür man uns kennt, sind diese ganzen relativ wilden, krummen Sonderformprojekte, wo das natürlich sehr offensichtlich ist, weil dann plötzlich irgendwie 1000 oder 2000 oder in unserem größten Projekt 75.000 unterschiedliche Einzelteile produziert werden müssen.
Ja, einzigartige Einzelteile.
Individuelle Einzelteile. Ja. Und das Schöne ist natürlich, dass es einer digital gesteuerten Produktionsmaschine ziemlich wurscht ist, ob sie 1000 gleich oder 1000 unterschiedliche macht, ja, solange sie das richtige Material und die richtigen Daten vorne reinkriegt. Und das heißt, der Flaschenhals verschiebt sich eigentlich nach vorne von der Produktion in die Planung. Irgendeiner muss dafür sorgen, dass diese Daten da ankommen.
Ja, das sind ja zwei Flaschenhälse dann. Der eine ist davor und das andere ist ja danach. Die Montage und die Montagesequenz.
Genau.
Und die Logistik.
Das kommt dann auch noch dazu. Und da möglichst die Dinger so produziert werden, dass man sie nachher auch noch elegant zusammenbauen kann. Mhm. Und möglichst einfach vielleicht auch wieder auseinanderbauen irgendwann mal. Und wir machen das im Grunde genommen, oder das war die ursprüngliche Idee, wir lösen diesen ersten Teil, indem wir einfach sagen, wir haben keine Lust, diese digitalen Daten normal mit der Hand zu modellieren, durch Mausklicken in irgendeinem 3D-Modellierungsprogramm, sondern wir versuchen das zu programmieren oder zu automatisieren. Das heißt, wir versuchen zusammen mit den beteiligten Architekten, Ingenieuren, Fertigungsspezialisten eigentlich die Regeln da drin zu finden, die in kleine digitale Programme, Scripts zu übersetzen und dann die Tools dazu zu bringen, dass sie eigentlich auf Knopfdruck diese 1000 Einzelteile sauber produzieren. Mhm. Das nennt man parametrisch Plan.
Wie ist es jetzt nach 20 Jahren? Habt ihr jetzt die meisten Tools oder müsst ihr bei jedem Projekt eigentlich von vorne fast?
Ja und nein. Es ist so, dass wir uns natürlich einen gewissen Grundstock an Tools geschaffen haben, mit denen wir immer wieder arbeiten. Es ist auch so, dass natürlich die Entwicklung stehen geblieben ist. Als wir angefangen haben, gab es sowas wie Grasshopper zum Beispiel noch nicht. Oder andere so Visual Programming Interfaces, also so Spaghetti-Code-Programmierung. Mhm.
Vibe-Coding.
Ja, genau, mit dem man zusammenstecken kann, sondern so alles Hardcore-Scripting. Da gibt es inzwischen neue und andere Möglichkeiten, die das teilweise einfacher machen. Aber ganz ehrlich, die Herausforderung war eigentlich nie wirklich die Programmierung. Die Herausforderung ist, die Regel im Chaos zu finden. Mhm. Und das ist eigentlich das, was wir, glaube ich, ganz gut können und wofür wir auch die Expertise auf vielen Gebieten brauchen. Also es ist ein relativ interdisziplinäres Team hier von Architekten, Ingenieuren, Holzbauern, Informatikern. Wobei ich war lange der einzige Informatiker in der Firma. Um tatsächlich zusammen im Projekt rauszufinden, hey, nach welchen Regeln funktioniert das Ganze eigentlich?
Kannst du ein Beispiel nennen für einmal so diese eine Regel im Chaos?
Naja, da hängen so ein paar Poster an der Wand, wenn ihr euch umschaut, das sind alles Projekte von uns, die sehen alle furchtbar kompliziert aus, aber im Grunde genommen ist es schon so, dass die Teile, die da drin stecken, alle individuell sind, aber sie funktionieren alle nach denselben Regeln und auch die Knotenpunkte, mit denen sie miteinander verbunden sind, haben alle unterschiedliche Winkel oder Formen und unterschiedliche Anzahlen von Schrauben drin. Aber wir wollen nicht die einzelne Schraube da reinsetzen, weil bei einem Projekt wie dem Swatch Headquarter in Biel wären es dann 150.000 einzelne Verbindungsmittel, die da irgendwie rein müssen. Sondern wir würden gern zusammen mit den Ingenieuren eine Regel entwickeln, die da heißt, wenn sich die zwei Träger in dem Winkel treffen und ihr wollt da Verbindungsmittel reinhaben, wie sieht die Regel aus, damit wir die automatisch da reinsetzen können? Wie viel braucht ihr an welchem Knoten? Das ist ja dann auch noch unterschiedlich. Und wie machen wir das? Und der Trick ist natürlich dabei, dass es schon noch Arbeit ist, diese Scripts oder diese Software, diese Tools zu schreiben, aber dass man natürlich erstens Effizienz rausholen kann. Also wir sind momentan 12 Leute und es haben eigentlich nie mehr als 2 Leute an einem Projekt gleichzeitig gearbeitet, egal wie groß es war.
Vistome
war ein bisschen mehr. Ja. Und es passieren einfach auch weniger Fehler dabei. Also wenn Fehler passieren, dann sind alle falsch.
Gut, Ist das eigentlich, also vielleicht greife ich jetzt gerade vor, aber ich finde, es passt so gut. Inwiefern disruptiv verändert sich das gerade bezüglich KI und diesen Coding-Fähigkeiten?
Das ist eine super spannende Frage. Ich bin super gespannt, was KI angeht, und wir versuchen da auch ein Auge drauf zu haben. Am Ende ist es dann doch gerade am Bau immer die Frage, wer hält den Kopf hin, wenn es schief geht, mhm, und übernimmt die Verantwortung dafür. Und wir bewegen halt einfach nicht nur Bits und Bytes, sondern am Ende Atome, und zwar in größeren Mengen. Also nicht wir selber, aber aufgrund der Daten, die wir zur Verfügung stellen, werden größere Mengen an Material kurz und klein gefräst und müssen dann zusammenpassen und auch ein paar Jahre stehen bleiben danach. Und wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen, dass die Daten, die wir liefern, dementsprechend, was angefragt ist, und dass sich nicht die CNC-Maschine selber in den Finger schneidet, wenn sie es zu produzieren versucht, und dass es nachher auch zusammenpasst. Und das ist im Grunde genommen die Herausforderung mit KI am Bau. Das funktioniert prächtig in frühen Phasen, wo eh noch alles unscharf ist. Mhm. Aber am Ende müssen wir einfach Daten liefern, die relativ rasiermesserscharf genau dahin laufen, wo sie hin sollen. Und wir müssen dafür gerade stehen, dass es passiert. Mhm. Und solange die KI nicht sagt, okay, mach ich, ja.
Ich übernehme die ganze Verantwortung.
Aber das ist ja aber auch wieder kurz gegriffen zu sagen, ja, die KI, es gibt es jetzt und die kann alles machen, aber es gibt doch bestimmt bei euch in eurem Alltag tausend Anwendungsfälle für Kleinigkeiten.
Also sie wird natürlich so in der Programmierung eingesetzt.
Noch Code Richtung bereinigen und alles Mögliche.
Copilot läuft hier auch.
Besser am meisten.
Und genau, und andere Sachen. Also da ist es total hilfreich und bringt uns auch weiter. Aber ich glaube, man muss die Vorstellung da relativ gut auseinanderhalten. Also ja. Mittel zum Zweck. Ich bin relativ zuversichtlich, dass wir nicht so schnell durch KI komplett ersetzt werden.
Ja, weil da kommt jetzt noch das andere dazu, eben die ganze Kommunikation und das Management drumherum, oder? Das ist ja sicher auch
Teil eurer Arbeit. Wie gesagt, am Ende muss einer den Kopf hinhalten.
Ja.
Und im Zweifelsfall bin ich das.
Ja, nee, aber dieses Beschreiben und sowas von den, wenn jetzt von irgendeinem Objekt, von einem Knotenpunkt oder sowas, ihr müsst ja da mit Menschen drüber erstmal sprechen und habt ganz viel Kommunikation darum. Ja. Das ist ja nicht, ihr kriegt halt hier irgendwie ein 3D-Modell, das sich irgendwie jemand ausgedacht hat und sagt, ja, wir so. Aber das vielleicht ist das die richtige Frage. Wie läuft denn euer typisches Projekt ab?
Wie läuft unser typisches Projekt ab?
Gibt es das typische Projekt? Und vielleicht nochmal zuerst zurück, sorry, weil, also, dass ich wieder zum Anfang zurückspringe vor 20 Jahren. Also, seid ihr irgendwie gestartet, mhm, und jetzt, weil ich kenne euch eben auch für diese ganzen krummen und schiefen, elaborierten Projekte, ist es wirklich das, was ihr macht, exklusiv? Ist das eure Nische geworden oder hat sich diese Vorstellung, weil das kann ich mir schwer vorstellen, dass das auch die Idee war, als ihr gestartet habt?
Die Idee, als wir gestartet haben.
Okay.
Tatsächlich. Also die Idee war tatsächlich, digitale Planung und Ausführung miteinander zu
verknüpfen. Ja.
Erstmal auch material und spezifisch, dass wir jetzt irgendwie so in der Holzbauecke gelandet sind, ist eigentlich ein glücklicher Zufall. War nicht geplant. Wir haben einfach sehr schnell gemerkt, dass die Hölzernen, was die Digitalisierung angeht, den anderen ziemlich meilenweit voraus sind. Und wir haben auch ein bisschen Glück gehabt, im richtigen Moment die richtigen Leute kennenzulernen, natürlich. Aber der Plan war tatsächlich zu sagen, wo können wir diese Verknüpfung haben? Und da haben sich erstmal diese wilden Projekte angeboten, wegen Anzahl unterschiedlicher Teile, die sonst niemand in den Griff gekriegt hat. Vernünftigerweise. Uns ist natürlich aber sehr bewusst geworden über die Zeit, dass das irgendwie nur ein verschwindender Anteil dessen ist, was tatsächlich da draußen gebaut wird. Also 99,9% aller Gebäude sind dann doch irgendwie rechtwinklig. Mhm. Und wir haben uns überlegt, hey, das kann eigentlich nicht sein, dass wir immer in dieser Formel-1-Ecke stecken bleiben. Wie kriegen wir dann das Know-how auf die Straße?
Kann man da auch dauerhaft wirtschaftlich agieren in nur so Formel 1 Champions League Spezialleuchtturmprojekten?
In der Größe, die wir haben, funktioniert das offensichtlich einigermaßen.
Okay, ja.
Ja, also ich glaube, damit kriegst du natürlich kein 200-Mann-Büro irgendwie beschäftigt über die Zeit. Oder zumindest für uns war es nicht möglich. Wir haben aber auch nicht wirklich danach gesucht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber die Idee war natürlich schon klar, also wenn du nur 1% oder weniger von dem Markt bedienst, der um dich rum ist, wäre natürlich schön, mal ein bisschen über den Tellerrand zu schauen. Und das Spannende war, wir haben es versucht, also wir haben vor ein bisschen mehr als 5-6 Jahren mal versucht, ein wirklich rechtwinkliges Projekt durchzuziehen, 250 Wohnungen auf 8 Etagen hier in der Nähe in Winterthur im Lockstadt-Areal. Auch an der Stelle, wo es darum ging, digitale Planung in die Werkstattplanung für den Holzbauer zu bringen mit parametrischen Mitteln, und wir sind krachend gescheitert.
Ja. Was ist da die Herausforderung bei dem rechtwinkligen Gebäude, und was nimmt die gängige Software in der Arbeitsvorbereitung beim Holzbauer, macht dann nicht mit?
Also da,
weil die liefern ja Listen. Es gibt ja einen Export mit Listen, mit BUP- und BTL-Dateien, und das ist in den Programmen ist es ja auch relativ egal, wie viele einzigartige Elemente da sind und wie viele nicht. Die Frage ist ja, wie kann man gleiche Elemente machen, oder?
Ja und nein. Also es geht eigentlich bei uns immer noch weniger um tatsächlich gleiche Elemente, also Serienproduktion.
Ja.
Was ja der herkömmliche Trick ist, irgendwie Produktivität zu erhöhen, ist, okay, ich mache nicht nur eins, ich mache gleich 1000.
Ja.
Die sehen alle gleich aus, und wenn ich den Prozess einmal am Laufen habe, dann je höher die Stückzahl, desto günstiger wird es. Und das ist ja der Punkt, wo wir eigentlich ganz gezielt versuchen, davon wegzukommen und sagen, wir machen sowas wie Mass Customization. Also die Dinge funktionieren alle nach den gleichen Regeln, dürfen aber alle unterschiedlich sein. Und der Knackpunkt dabei ist, die Regeln zu finden. Mhm. Und was uns beim Krokodil, so hieß das Projekt, ein bisschen das Kreuz gebrochen hat, ist, dass wir relativ spät in den Prozess reingekommen sind, dass das Projekt relativ wenig aufgeräumt war und relativ wenig koordiniert war. Und ich gebe euch ein Beispiel. Wir haben bei Swatch eine Fassade gebaut mit 11.000 Quadratmetern Holzbau, Gitterschale unten drunter und 2.800 Fassadenelemente obendrauf. Die sind alle unterschiedlich und sie sind alle krumm. Keins ist wie das andere, alle sind gekrümmt. Insgesamt stecken in der Fassade alleine 65.000 Einzelteile. Diese 2.800 Fassadenelemente, davon gibt es 9 unterschiedliche Typen. Glas, ETFE, opak, mit PV, ohne, wie auch immer. Und es gibt 9 unterschiedliche Verbindungsdetails zwischen Fassade und Holztragwerk. Und die haben wir parametrisiert und dann ist es irgendwie durchgeflutscht. Und bei dem Krokodil haben wir 1000 wunderbar rechtwinklige Fenster, auch ein paar unterschiedliche Typen. Und wir haben insgesamt am Ende über 90 verschiedene Fensteranschlussdetails gehabt. Und das heißt, wir haben einen Rationalisierungsfaktor Unterschied 1:30 ungefähr da drin. Beim einen hast du 300 Teile, die mit derselben Regel erschlagen sind, und beim anderen hast du noch 10 Teile, die mit derselben Regel erschlagen werden. Und irgendwann ist der Break-Even erreicht, wo es einfach keinen Sinn mehr macht, irgendein Tool zu programmieren und irgendeine Parametrik aufzubauen, weil du bist schneller mit der Hand.
Mhm.
Oder du bist genauso langsam, wie du immer warst, mit der Hand.
Genau, weil das ist ja dann wieder, beim Holzbauer sitzt dann ein kompetenter Mensch in der Arbeitsvorbereitung und er zeichnet das durch. Der geht sein Gebäude durch und er zeichnet das durch. Der hat ja auch vielleicht Blöcke und sowas und so.
Der macht das, genau. Ja. Und wir versuchen eigentlich den Schritt eins nach vorne zu ziehen und zu sagen, hey, wo können wir denn möglichst viel wegwerfen an Sonderfällen? Und wie kriegen wir die über einen Kamm gezogen, so dass sie nicht alle gleich sind, aber zumindest die Regeln.
Das ist ja eigentlich eine Frage, die ganze Holzbaubranche bewegen sollte.
Und das war eigentlich auch unsere Idee, wo wir gesagt, es kann ja nicht sein, dass man die Tricks, die wir da anscheinend einigermaßen erfolgreich in diesen krummen Geschichten anwenden, dass man die nicht auch in den rechtwinkligen anwenden kann. Und dann haben wir aber sehr, sehr schnell und auch sehr, sehr schmerzhaft gemerkt, dass diese Formel-1-Projekte sind eigentlich ein bisschen die Low-Hanging Fruit, wenn es um die Digitalisierung im Bauwesen geht, weil wenn Shigeru Ban diese Handskizze bringt und sagt, wir machen jetzt so einen krummen Wurm, der da über 200 Meter durch die Stadt geht, dann wissen alle, vielleicht kriegen wir es mit Bordmitteln nicht hin und müssen ein bisschen aufpassen, ein bisschen nachdenken, neue Lösungen finden, vielleicht mal so einem komischen kleinen Büro aus Zürich zuhören. Und bei den rechtwinkligen Projekten wissen wir ja alle, wie es geht. Also hat ja schon immer funktioniert. Mhm. Und wir tun uns sehr, sehr schwer, die Diskussion überhaupt zum Laufen zu kriegen. Auch weil natürlich die Prozesse sind eingefahren, die Abläufe sind eingefahren, mehr oder weniger. Eigentlich weiß jeder, was er zu tun hat, in welcher Reihenfolge gestritten wird, dann aber immer noch genug. Und die Chance einzusteigen, zu sagen, wir könnten mal was Neues probieren, sind bei Projekten in der Größenordnung, wie wir es da zu tun haben, natürlich relativ gering.
Weil auch das wirtschaftliche Risiko dann da ist. Und habt ihr dann nach dem Krokodil noch andere ähnliche Projekte gemacht?
Noch eine.
Noch eins, ja. Wir haben noch The Cradle in Düsseldorf gemacht. Das ist nicht ganz rechtwinklig, da hat es ein paar Diagonalen drin, aber ansonsten auch eigentlich nur gerade Teile.
Ja. Und glaube ich, dieses Jahr fertiggestellt geworden.
Ja.
Letztes Jahr. Aber jetzt ist so alle Prizes.
Ich hab nämlich noch nicht so viel.
Also war auch spannend. Eigentlich waren die Reaktionen auf dieses Scheitern waren eigentlich zwei verschiedene. Das eine ist, wir haben gesagt, okay, wir machen wieder nur krummes Zeug. Das können wir. Und da haben wir auch inzwischen die Chance, ein bisschen früher in den Prozess reinzukommen.
Mhm.
Eben durch die 20 Jahre und man kennt uns ein bisschen und versuchen, also der Punkt ist einfach, jeder kennt es, wenn man am Sonntagabend ins Kinderzimmer räumt und die Legos stehen kniehoch und man sagt, es wird aufgeräumt, dann wird es schwierig. Man muss irgendwie ein bisschen dabei bleiben, muss kontinuierlich machen. Und das heißt, eigentlich ist es sehr, sehr schwierig.
Ich wollte die alle draußen und erzähl mir den zur Seite.
Es ist relativ schwierig, am Ende dann mit der Schaufel auszumessen, sondern in so einem dann doch relativ komplexen Prozess wie Architekturentwurf, Konstruktion, Bauen, Plan. Bleibst du entweder von Anfang an dabei und sagst, müssen wir diesen einen Sonderfall jetzt wirklich noch machen? Nur weil ihr keine Lust habt, irgendwie nochmal drüber nachzudenken, oder kriegen wir den noch los? Ja. Und wenn du da eine Sekunde nachlässt dabei, dann hast du am Ende einfach viele Sonderfälle, die du eigentlich wieder mit der Hand lösen musst. Und je früher du damit anfängst, desto einfacher wird es am Ende. Und es klingt am Anfang immer alles ganz einfach. Wir sagen, ja, dann machen wir halt noch einen Spezialknoten, weil der muss jetzt mehr Last oder Brandschutz oder sonst irgendwas können. Dann machen wir morgen noch einen und am Ende noch einen. Und diese ganzen Knoten, und darüber reden wir eigentlich, müssen ja eigentlich durchgefädelt werden bis in die Produktion und die Montage. Mhm. Wir machen Vorfertigungen. Das heißt, wir produzieren diese Teile nicht auf der Baustelle, sondern irgendwo in einer trockenen und geheizten Fabrikhalle, weil die Maschinen, die das machen, möchten gar nicht auf die Baustelle. Und das heißt, wir haben alle Details für Verbindungen und so weiter da schon dran und die müssen auf der Baustelle zusammenpassen, im Millimeterbereich eigentlich. Und wir haben nicht mehr die Chance, dann irgendwo den Kernbohrer auszupacken oder sonst irgendwas, sondern entweder das passt oder es ist richtig ärgerlich. Und das heißt, um da diese ganzen Schrauben und Verbindungsmittel an der richtigen Stelle so reinzupacken, dass die nachher zusammenpassen, muss ich im Grunde genommen einfach dieses Frontloading machen und muss rechtzeitig drüber nachdenken, weil ich kann es nachher nicht mehr.
Mhm.
Und das ist dann der Punkt, wo es spannend wird in der Diskussion. Und das ist dann auch nicht mehr die technische Frage, welche Tools benutzt ihr eigentlich? Das ist total egal. Ja, wir nutzen ein total simples, einfaches, billiges Tool wie Rhino als Modellierer und alles, was es nicht kann, machen wir selber obendrauf. Darum geht es gar nicht. Die eigentliche Herausforderung ist immer diese Diskussion um, wie machen wir es eigentlich? Und je früher wir die starten, desto einfacher wird es am Ende.
Mhm. Und das heißt, aber ihr seid zurück bei den krummen Dingern.
Wir sind, was die Planung angeht, dezidiert ein Stück weit zurück bei den krummen Dingern. Aber was wir gemerkt haben, ist, dass wir uns darauf verlassen müssen, dass es irgendeine Systematik und irgendwelche Regeln gibt, ist im Standardbauprozess tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig durchzusetzen. Da kämpft der ganze Holzbau im Moment auch damit. Aber es gibt gewisse Dinge und gewisse Strömungen, auf die wir uns sozusagen, mit denen wir uns sofort gut verstehen. Ja, es gibt dieses Stichwort von der Produktifizierung des Bauens. Und man sagt, es macht doch keinen Sinn, jedes Mal alles neu zu erfinden. Es wäre doch schön, wenn wir mal ein paar Dinge regelmäßig wiederverwenden würden. Vielleicht nicht dasselbe Haus überall hinstellen, aber denselben Anschluss von Fenster an Holzbauelement immer wieder verwenden oder andere Dinge. Und wir suchen eigentlich, und das ist jetzt auch der Teil des Consulting-Jobs, eigentlich ganz gezielt nach denjenigen, die versuchen, systematisch zu bauen. Das können Fertighaushersteller sein, für die wir jetzt zum Beispiel Konfiguratoren gebaut haben schon. Das können Anbieter von irgendwelchen Standardlösungen sein, die immer sagen, wir müssen das in Regeln packen, weil wir eigentlich industriell aber mass-customized vorfertigen wollen. Uns fehlen die Tools dazu, uns fehlt sozusagen das Know-how dazu, da reinzugehen. Und das versuchen wir momentan relativ gezielt, die vorwärts zu bringen, weil wir merken, wenn es ist im Endeffekt einfach eine Frage von Angebot und Nachfrage. Und wir versuchen den jetzt von der Angebotsseite her ein Stück weit aufzubauen.
Ja, ja. Das ist erstmal, was es gibt, wie bei DVD und Blu-ray oder HD-DVD und Blu-ray.
Wie auch immer,
dass ich dann durchsetzen kann. Aber es muss erstmal was geben, weil wir haben das auch schon in vielen Gesprächen so gehabt. Das ist ja eben das große Problem des Holzbaus ist, dass er kann ja individuell, beziehungsweise andersrum, das große Problem, was ja immer wieder auch, glaube ich, so wiedergegeben wird, ist ja, dass es, wir bauen immer wieder einen Prototypen. So, und dann, ja, Holzbauwissen kommt früh rein, das hilft ja schon mal alles, aber dann werden für jedes Projekt doch wieder irgendwelche Details entwickelt und dann, wenn es dann übergeben wird, ein Holzbauer, dann sagt er, ah, nee, Moment, ich habe meine Details so. Und das ist bei jedem Holzbauer wieder, kann das anders sein oder die verwenden andere spezifische Produkte, haben andere Zulieferer und dadurch gibt es eben wieder eine unfassbare Varianz. Und am Ende ist es dann eben so, dass da irgendwo eine Person sitzt in der Arbeitsvorbereitung und die das einfach nochmal kurz von A bis Z durchzeichnet. Und dann kommen ja bitte die Mehrkosten, weil die fallen ja Sachen auf, die man eigentlich anders machen muss. Und das verändert die Geometrie und so weiter.
Das ist ja eigentlich der Regelfall. Ja, also der Holzbauer bekommt ein schönes BIM-Modell aus der Planung, guckt es an, schmeißt es weg und macht in seiner Branchensoftware, wie auch immer die heißt und welche Farbe die immer hat, einfach nochmal sein Produktionsmodell von Grund auf neu, damit es in die Produktion und Montage gehen kann. Und wir haben das auch im Nachgang zu diesem Projekt in Winterthur, waren wir in einem Forschungsprojekt mit den Hochschulen in Luzern und Biel mit drin als Industriepartner BIMBUT und haben uns das genau an der Stelle angeschaut, zusammen mit auch zwei Holzbauern, einem Architekturbüro und anderen. Und der Outcome ist eigentlich, also es wäre doch schön, wenn wir eigentlich mal erstmal definieren würden, was der Ausführende eigentlich gerne an Daten hätte. Also wir reden immer von Pull-Planung, wenn es dann darum geht, der Letzte schafft an, was in welcher Reihenfolge auf die Baustelle kommt. Bei den Daten machen wir aber nach wie vor Push. Also irgendeiner denkt sich, oh, haben wir schon immer so gemacht, jetzt machen wir mal ein IFC-Modell und schieben es in die Pipeline rein und dann werden die das schon brauchen können mit all den Sachen, die da drin sind, wie gut oder schlecht aufgeräumt die sind. Und was dabei rauskommt, ist, wie gesagt, es landet im Papierkorb in wahrscheinlich 99% der Fälle. Und der Punkt wäre eher zu sagen, hey, was würden sich die denn wünschen, dass sie kriegen? Und der Konsens da war so ein bisschen, eigentlich würden sie gern weniger haben, das dafür besser. Also eigentlich genau keine 17 Wandschichten im Aufbau, die aus der Planung rauskommen, weil am Ende, genau wie du sagst, ja, kommt dann eh der Ausführer und sagt, nee, die Platte nehmen wir nicht, weil die kriegen wir gar nicht, die haben wir nicht auf Lager, wir nehmen immer die andere. Whatsoever. Und diese ganze Detaillierung und auch die ganzen Nachweise, die dann wieder gebraucht werden, macht sowieso der Ausführende am Ende nochmal neu. Wäre doch schön, wenn der eigentlich ein relativ undetailliertes, dafür aber umso saubereres und präziseres Modell irgendwie reinkriegen würde, das er tatsächlich als Grundlage nehmen könnte. Und das ist das, was wir machen. Wir machen aus undetaillierten detaillierte Modelle, indem wir ein Skript, ein Programm drüber laufen lassen, dann sagt, ich nehme das undetaillierte als Input, mache irgendeine Parametric Magic und am Ende kommt das detaillierteres dabei raus. 150.000 Schrauben als Mutsch. Und eigentlich würden die das auch gerne so machen, aber das, was reinkommt, ist immer nicht genau und gut genug.
Und was können denn so, vielleicht mal an Evi die Frage, was können denn Leute, die jetzt klassisch Architekten sind, so daraus lernen irgendwie aus diesen Problemen oder Planende generell?
Ja, vielleicht mal kurz noch. Wo die Planung eigentlich anfängt, gibt es dann Holzbauberatung, wo dann die Skizze angucken und mehr die Struktur auch angucken. Und von meiner Erfahrung dort, natürlich, Holz kann alles, aber du musst es planen, das ist wichtig. Und andererseits auch früher dabei gibt es weniger Kopfschmerzen natürlich.
Für euch oder für den Plan?
Klar, für alle, ja. Das ist wirklich wichtig. Ja.
Aber das ist doch bekannt inzwischen, oder? Ist nicht bekannt? Die Holzbauexpertise muss früh rein. Das ist doch volle Kamellen.
Es ist schwierig, immer früh dabei zu sein. Die Leute, wo wir zusammen gearbeitet haben, ist es schon klar. Mhm. Aber für alle neue Leute ist es wirklich schwierig, im Kopf auch so, dass die wahrscheinlich Geld sparen. Und dass es auch wichtig ist, einen effizienten Holzbau zu haben, genau. Und ja, das ist wirklich so.
Also das sagt natürlich jeder Consultant. ihr müsst mich jetzt einkaufen, weil umsonst gibt es die Leistung natürlich nicht und dann wird alles viel einfacher und günstiger am Ende. Also von daher, ich bin mir dessen sehr bewusst, das ist natürlich auch eine Geschichte, die man richtig erzählen und auf die andere Seite kriegen muss,
was ja, jetzt glaubt sie. Deswegen habe ich es ja eingewandt gerade, weil das ist doch Konsens inzwischen in der Holzbauplase.
Ja, die Frage ist einfach, was bedeutet das? Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, nicht irgendwas zu planen und dann zu versuchen, das auf Holz sozusagen umzuschwenken. Das, glaube ich, ist inzwischen einigermaßen Konsens. Aber die Frage ist auch, in welcher Bubble? Und solange das nicht in der Bubble der Projektentwickler tatsächlich die vorherrschende Meinung ist, werden Projekte einfach mal entwickelt, materialunabhängig. Und dann kommt irgendeiner und sagt, oh, Holz wäre noch cool, weil wir müssen irgendwelche ESG-Requirements erfüllen.
Und aber dann auch die Kenntnisse mehr, von Holz ist nicht immer da. Ja. Nicht bei Architekten, aber auch nicht bitte Ingenieure. Und dann hast du Details und Bauwerken, die eigentlich nicht funktionieren oder die nicht effizient sind.
Und das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, der auch in die Ausbildung rein muss. Ich meine, ich war an der TU in München, ich kenne Hermann Kaufmann noch, der inzwischen emeritiert ist. Und mein Lieblingssatz ist Holzbau diszipliniert. Und das, glaube ich, ist so ein bisschen der Punkt. Es gibt gewisse Dinge, die sind in Holz einfacher und es gibt aber auch gewisse Dinge, die sind in Holz komplizierter umzusetzen. Also diese ganze Geschichte mit Vor- und Rücksprüngen und Loggien und Innenraum, Außenraum und wie auch immer, ihr wisst, worüber ich spreche, ist einfach eine Sache, wo man sagt, okay, wenn meine Architektur im Sinne von das Gebäude in seinen Grundrissen, in seinem Aussehen, in seiner Funktion darauf beruht, dass ich das brauche, dann werde ich Probleme generieren im Holzbau. Wenn ich eine möglichst glatte Fassade irgendwie außen hin packe, habe ich im Holzbau weniger Probleme. Wenn ich konstruktiven Holzschutz ordentlich in den Griff kriege, habe ich weniger Probleme. Wenn ich weniger Schnittstellen zwischen Innen- und Außenraum habe, habe ich weniger Probleme. Wenn ich die Spannweiten im Griff habe, habe ich weniger Probleme. Aber es hat alles wieder Rückwirkungen auf frühe Projektphasen und Projektentwicklung und Quadratmeter, die verkauft werden an irgendwen schon, bevor sie gebaut sind. Mhm. Und solange das da nicht angekommen ist, wird es einfach schwierig. Aber da sind wir bei einem ganz anderen Thema. Mit dem haben wir tatsächlich nur am Rande zu tun, aber das müssen wir auch verstehen, um in der Beratung reingehen zu können und zu sagen, hey, wir wissen, was ihr bauen wollt. Wir wollen es eigentlich nicht nur, wir wollen es nicht dümmer machen, sondern wir wollen es eigentlich einfacher machen. Und zwar nicht nur im Blick auf da, wo wir jetzt gerade stehen, sondern im Blick auf den ganzen Prozess, der ja noch kommt, die nächsten 3 Jahre, bis das Ding dasteht. Mhm. Und das ist so ein bisschen die große Herausforderung dabei eigentlich.
Habt ihr eigentlich das Gefühl, weil es auch diese Diskussion, ja, Holzbau muss eher integriert werden, so immer dauerhaft gibt, habt ihr das Gefühl, dass das immer nicht passiert, weil die Leute oder die Investoren oder Bauherren oder wer auch immer, keine Lust haben, sich so richtig in den Holzbau reinzudenken und das eher so ein bisschen als, sage ich mal, eine schöne, nach Nachhaltigkeit aussehende Fassade immer nur denken? Oder woran liegt das, dass dann letztlich das dann doch nie passiert, dass der Holzbau so wirklich früh dazugeholt wird?
Schwierig zu sagen. Man kann es ihnen ja auch nicht wirklich vorwerfen. Ja? Also für einen Immobilienentwickler besteht das Projekt erstmal aus einem Sack voller Excel-Sheets. Mhm. Und muss sich rentieren, weil sonst kann er kein Geld einsammeln dafür. Mhm. Ja. Und da gibt es natürlich, je weniger Einschränkungen es da gibt, desto besser für ihn. Dann macht er das, was er immer machen konnte. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, der wir uns ein Stück weit auch stellen müssen. Auch jetzt im Anführungszeichen Standard Holzbau, ist zu verstehen, wie werden eigentlich Entscheidungen getroffen, an welcher Stelle. Mhm. Und wie kann ich die gewissen Vorurteile, die sich da verfestigt haben, Holzbau ist 15% teurer, wie kann ich die eigentlich entkräften, aber nicht auf die Art und Weise, dass ich dann irgendwie sage, ja, aber wenn du vorher, sondern einfach sagen, okay, ich verstehe dein Problem, jetzt lösen das mal gemeinsam. Ja, wie musst du neu an die Sachen rangehen? Und bei der Planung ist es genauso, eigentlich.
Aber ich habe trotzdem das Gefühl, in den letzten 5 Jahren, dass das ganz geändert ist.
Ja.
Also wird besser, ja, auf jeden
Fall. Viel besser. Okay. Und auch so Sachen wie in Baden-Württemberg, dass die öffentlichen Gebauten auf nachhaltige Materialien gebaut, muss man, also hilft cool. Super, wer gibt es auch in Frankreich und andere Länder. Und das ist wirklich, das hilft natürlich. Mhm. Und wenn du viele Holzbauten siehst, auch die speziellen Holzbauten, dann haben Leute auch mehr im Kopf, dass es,
gibt.
Ja, dass es gibt, aber dass es auch funktioniert und das Holz viel kann. Und das ist auch wichtig, dass die, zwar weiter damit.
Also das, glaube ich, ist auch ein Punkt, auf den wir so ein bisschen stolz sein können und stolz sind, nämlich, dass wir gezeigt haben, was mit allen anderen, die beteiligt waren, natürlich, was Holz kann mit den Projekten und auch vielleicht so ein paar Leuchttürme mit aufgestellt haben, an denen man irgendwie sagen kann, ey, nein, man muss, man kann auch tatsächlich cooles Zeug mit Holz machen und jetzt müssen wir aber die PS auf die Straße kriegen.
Ja.
Das ist die Herausforderung.
Genau, und du hast jetzt vor, glaube ich, 3 Jahren, hast du gesagt, deine Professur angenommen. Was nochmal für eine Professur?
Die heißt offiziell Digitale Bautechnologie und Fabrikation an der Architekturfakultät an der Hochschule München. Mhm. Das heißt, ich bin da eigentlich mehr oder weniger Professor für digitale Revolution.
Okay.
Und versuche da auf der einen Seite natürlich gewisse Dinge in die Lehre einzufädeln, über die wir da schon gesprochen haben. Und auf der anderen Seite, es ist eine Forschungsprofessur. Das heißt, ich versuche momentan relativ gezielt auf diesen Themen der Produktifizierung des Bauens herauszufinden, wie man da Dinge besser machen kann. Und ein Teil davon ist tatsächlich ganz explizit auch mit der Wirtschaftsfakultät zusammenzuarbeiten und sagen, hey, welche neuen Businessmodelle ergeben sich daraus eigentlich?
Ja.
Ich meine, Digitalisierung fängt an, indem man analoge Daten digital macht. Das können wir momentan beim digitalen Bauantrag machen. Da kannst du jetzt ein PDF hinschicken. Der Inhalt ist immer noch dasselbe und was dahinter passiert, ist auch immer noch dasselbe.
Mhm. Da
hat sich nichts geändert. Das heißt, die nächste Stufe wäre eigentlich, die Prozesse zu digitalisieren. Das ist ein bisschen, was bei BIM passiert, wo wir im Grunde genommen einfach die Zyklen schneller hinkriegen, weil dann gibt es irgendwelche ICE-Sessions, wo wir alle 14 Tage alles zusammenwerfen, schauen, ob es knallt. Und dann gehen wir wieder nach Hause und räumen auf. Aber die eigentliche Stufe, über die wir reden, wenn wir über Disruption und Transformation reden, ist eigentlich, muss sich das Businessmodell ändern. Ja, wenn ich denselben Prozess einfach digitaler mache, habe ich immer noch dieselbe Wertschöpfung. Mit etwas Glück quetsche ich ein paar Prozent Produktivität raus. Aber wenn man sich anschaut, wie in anderen Branchen eigentlich die Geschäftsmodelle umgekrempelt worden sind durch digitale Tools, ist das immer der Schritt, der eigentlich im Bauen weitgehend noch fehlt. Mhm. Und das versuchen wir jetzt an der Hochschule auch gezielt anzuschauen, eben mit Fragen der Produktifizierung. Also muss ich es immer wieder neu erfinden oder kann ich gewisse Dinge eigentlich tatsächlich immer wieder verwenden? Aber muss dann das ganze Haus das Produkt sein oder können auch Teile vom Haus das Produkt sein? Und wie passen die dann wieder in den normalen Projektprozess rein? Oder müssen sie überhaupt noch ein Produkt sein und ich kann sie einfach auch als Service kaufen? Mhm. Also es gibt dieses berühmte Beispiel von Philips, die keine Lampen mehr verkaufen, sondern Licht. Das heißt, du sagst nicht mehr, liebes Philips, ich muss ein Büro ausstatten, ich brauche irgendwie 2000 LED-Lampen, die ich an die Decke hängen kann, sondern sagst, ich hätte gerne an jedem Arbeitsplatz 2000 Lux, 6 Tage die Woche, 12 Stunden am Tag, macht hell. Ja, und dann sagen die, prima, kommen, hängen irgendwas da oben hin und es wird hell. Und das Schöne ist, dass bei der Geschichte zum Beispiel die Zirkularität dann gleich mit eingebaut ist, weil die kommen dann nämlich auch, wenn du dein Abo nicht mehr bezahlst, nehmen es wieder mit. Und jagen es einmal durch die Wiederaufbereitung und hängen es dann im nächsten an die Decke. Und der spannende Nebeneffekt dabei ist, dass diese Lampen einfach nicht mehr nach 2 Jahren kaputt gehen, sondern erst nach 20 Jahren, weil sie gehören ja jetzt demjenigen, der darauf angewiesen ist, dass sie möglichst lang funktionieren.
Ja, in meinem Kopf heißt es immer eher so dieses Bauen, beziehungsweise eher dieses Denken in Komponenten. Mhm. Das sind ja... Also Bausysteme, es entstehen ja auch immer mehr auf dem Markt, aber wieder einzelne Bausysteme, Hersteller spezifisch. So, aber die lassen sich auf einzelne Bauteile bzw. Baukomponenten, die kompatibel zueinander sind, unterdenken, ja. Aber wie viel bist du dann noch hier bei Design to Production?
Ich fahre regelmäßig hin und her, weil meine Familie ist auch noch hier in Zürich. Das heißt, ich bin in der Regel irgendwie ein paar Tage in München, ein paar Tage in Zürich.
Ja.
Und habe Gott sei Dank eine Zugverbindung, die einigermaßen funktioniert.
Ja. Genau, aber den Laden schmeißt ja du, Evi. Oder? Den Laden schmeißt du. Das heißt, du kümmerst dich darum, dass hier alles läuft.
Zusammen mit Hanno, ja.
Genau, und das deswegen meine Frage, wie ist jetzt dann, weil ich tue jetzt einfach so, als wärst du ein bisschen weiter raus, deswegen stelle ich die Frage an dich. Wie läuft denn jetzt das typische Projekt bei euch ab? Da waren wir eigentlich vorhin, wollten wir mal hin. Das typische Projekt, was ist das typische Projekt? Gibt es das?
Es gibt verschiedene Sachen dazu. Eigentlich das meiste, das wir machen noch am DTP, ist auch Softwareprojekten. Mhm. Da haben wir eigentlich nicht so viel über gesprochen, aber so, ich glaube, fast 70% von unseren Projekten sind Softwareprojekten. Mhm. und natürlich alle international. Und wir sind nur 12 Leute hier in Zürich und 2 in Stuttgart. Und ich glaube, an jedem Moment, abhängig wann, wir haben so 20 bis 30 Projekte parallel laufen, kleinere und größere. Und für die digitale Planung, da ist eigentlich der Fabian immer noch zuständig, so wie ein Projekt da läuft.
Elegant wieder zurückgespielt.
Kannst du wahrscheinlich besser antworten, aber ja, am liebsten natürlich kommt es so früh wie möglich. Dann können die Holzbauberater auch da mal anfangen und das vorbereiten für die digitale Planung. Und dann kommt es BIM bei der digitalen Planung schön geerdet. Und dann bist du dran, ja, würde ich
also
sagen.
Also eigentlich,
wie viele Holzbauberater habt ihr hier?
Jetzt nur 2.
Okay. Also du und noch jemand? Oder du plus 2 weitere Menschen?
Ja, bis jetzt würde ich sagen schon 2 weitere.
Also es ist ungefähr ein Drittel von der Firma ist sozusagen in diesem Planungs- und Holzbauberatungsbereich irgendwie drin. Gut, die Hälfte macht Softwareentwicklung.
Mehr als die Hälfte.
Mehr als die Hälfte.
Was sind diese Softwareprojekte, diese 70%?
Ja, so ein bisschen, wir haben im Grunde genommen dann irgendwann gemerkt, wir haben eigentlich immer unsere eigenen Tools programmiert, weil das, was es auf dem Markt gab, nicht das konnte, was wir gebraucht haben. Und sind dann immer öfter gefragt worden, ob wir nicht auch für Kunden am Anfang gewisse Tools, gewisse Plugins, gewisse Dinge programmieren, die ihnen ihre Prozesse, ihre Arbeit einfach machen. Ja. Also die Regel ist ein bisschen immer, wenn jemand in derselben Reihenfolge dieselben 10 Knöpfe drücken muss, dann wäre es vielleicht mal eine Idee, ein kleines Tool da zu schreiben, was die blöde Routinearbeit irgendwie einfacher macht. Und zusammen mit der Idee, eben Richtung produktifiziertes Bauen zu gehen, sind dann relativ viele Konfiguratoren dazugekommen, also vom Einfamilienhaus bis zu Akustikdecken oder andere Dinge, wo es ein System gibt, ein Bausystem, das geplant werden muss, das eigentlich konfiguriert werden muss. Idealerweise mit einer Anbindung bis runter in die Produktion. Und wir machen auch inzwischen Dinge, die immer noch mit Bau zu tun haben, aber nicht unbedingt mit Produktion, wie zum Beispiel
Static Tools.
Auch das ist noch ein Beispiel für den Holzbau, aber zum Beispiel so eine Art Brandschutzmanagement-Tool, das wir entwickelt haben, wo es darum geht, im Grunde genommen Brandschutzanlagen regelmäßig zu prüfen und zu testen.
Das ist jetzt eine Lösung. Produkt.
Genau.
Und jetzt haben wir auch angefangen, mehr Produkten zu entwickeln, dass wir auch verkaufen können.
Okay.
Und
also es ist ein bisschen sozusagen, wir
versuchen. Aber das ist eigentlich der Großteil dann eures Geschäfts.
Mittlerweile tatsächlich ja. Also wir haben tatsächlich versucht, auch weil das Projektgeschäft natürlich nach wie vor wild ist.
Ja.
Also es ist so, die Planungsprojekte, die wir haben, werden über die Zeit einfach logischerweise immer größer und immer komplexer. Weil die Zeit bleibt nicht stehen und es gibt Konkurrenz. Es gibt auch Konkurrenz innerhalb von Holzbauern oder Ingenieurbüros, die dann einfach sozusagen die kleineren Projekte, mit denen wir angefangen haben, inzwischen einfach selber abfrühstücken. Logischerweise, ja, würde ich auch internalisieren, wenn ich es könnte. Das heißt, was bei uns dann noch ankommt, sind irgendwie die Riesenklopper, die dann aber auch mit entsprechenden Risiken verbunden sind, sowohl was Termine als auch was Geld und Sonstiges angeht. Also einfach Projekte, die dann mal schnell plötzlich ein Viertel vom Jahresbudget ausmachen, aber du weißt trotzdem nicht, wann sie losgehen, weil sie sich halt verzögern oder stehen bleiben.
Ja,
wiederkommen.
Ja, das ist ja der Klassiker.
Der klassische Projekt-Rollercoaster.
Ja.
Auch um da ein bisschen rauszukommen, war das ein erklärtes Ziel zu sagen, wir machen quasi ein zweites Standbein auf und machen die Softwareentwicklung, bauen die Softwareentwicklung auf, weil da laufen die Dinge einfach ein bisschen
stabiler
ja. Dahin, was Ivi immer freut, weil sie muss die Zahlen zusammen addieren und sagen, ob wir Gewinn oder Verlust machen am Ende. Und das ist so mit einer der Hauptideen dahinter gewesen, da irgendwie umzusteigen, ein Stück weit.
Ja.
Ja, und das funktioniert sehr, sehr gut, worüber ich sehr froh bin.
Ja,
spannend. Und wächst auch immer noch.
Ja. Wie sieht denn euer Team jetzt aus aktuell, die 14 Menschen? Was, also ihr habt jetzt vorhin kurz angerissen, aber vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, weil das ist spannend.
Die Statistik hast du besser im Kopf als ich.
Ja, bei zwölf Menschen, das sind ja noch mehr Menschen und als Statistik.
Also wir haben von China bis Belgien, von Neuseeland bis Schweiz irgendwie eigentlich alles an Bord.
Ja.
Wir haben von Architekt über Ingenieur bis Informatiker bis Zimmerermeister.
Die meisten sind eigentlich Architekt, die dann weiter selbst gebildet hatten oder selbst gelernt hatten, wie zu programmieren. Und ja, ich glaube, es sind die meisten. Wir haben auch sind dieses Jahr 3 Frauen in total, sind von 8% bis 25% aufgestiegen.
Ivi war ja Kristallisationskern, ja, genau.
Ich war alleine vor den letzten 6 Jahren und ich bin glücklich, dass es geendet ist. Aber ja, sehr international. Manchmal auch ein bisschen schwierig zwischen Deutsch und Englisch.
Ja. Habt ihr eine feste Geschäftssprache hier? Oder?
Nein. Also sehr, sehr viel passiert in Englisch und wir wechseln. Aber
Standardisierung.
Aber auch Flexibilität ist wichtig, agil zu sein.
Ja, also wir haben auch relativ viele internationale Projekte natürlich. Von daher passiert einfach deswegen auch schon relativ viel auf Englisch. Aber wir haben natürlich auch das Glück, dass wir hier mitten in so einem Kernbereich von Holzbau und auch digitaler Produktion irgendwie sitzen. In Deutschland, Österreich, Schweiz, bisschen Richtung Frankreich, bisschen Richtung Italien, wo dann Deutsch manchmal auch ganz hilfreich ist. Also es ist eine Balance, die man einfach finden muss an der Stelle.
Ja. Aber funktioniert gut?
Jo, doch. Ja. Also.
Und alle Leute sind eigentlich, die können alle programmieren, die wissen alles über Geometrie. Auch wenn die nur in der Software arbeiten, sind die meisten auch Architekt. Und
ich glaube, das ist so ein bisschen das, was wir anbieten können. Wir können die Software machen, wir verstehen aber auch, wie es am Bau zugeht.
Ja,
also du kannst, und das ist im Grunde genommen, tradiert sich das so ein bisschen aus meinem Studium damals. Ja, man kann auf Augenhöhe kommunizieren mit den Leuten, auch mit den Leuten, die in der Werkstatt stehen. Und das ist relativ wichtig.
Cool. Und ich würde noch mal ein bisschen interessieren, jetzt hatten wir vorhin schon mal das Thema KI und so, wie ihr so ein bisschen so die Zukunft seht, skizziert, realistischerweise, aber auch natürlich, was ihr euch wünscht.
Kommt es darauf an, ja. Also was Planungsprojekte angeht, würden wir uns wünschen, dass die Dinger besser aufgeräumt werden. Also der Punkt ist einfach tatsächlich, und das war so ein bisschen die Diskussion von vorher, idealerweise kommt ein Planungsprojekt zu uns am Ende vom Vorprojekt, wenn es anfängt, richtig ernst zu werden, wo man dann einerseits anfangen kann, sicherzustellen, dass am Ende eine digitale Produktion, aber auch Montage, vielleicht sogar auch Rückbau, so aufgegleist werden, dass sie wirklich funktionieren. Also Stichwort ist Design for Manufacture and Assembly. Und das ist ein relativ wichtiger Punkt, der tatsächlich oft noch außen vor ist, auch auf der Ingenieur- und Bauherrenseite, die mit Holz nicht so viel Erfahrung haben. Wir machen Vorfertigungsprojekte und wir müssen rechtzeitig anfangen, dafür zu sorgen, dass man die Teile am Ende auch zusammensetzen kann. Und wenn man das einfach an die Ausführenden delegiert, wie das gerne passiert im Bauern, das schmeißt man dann am Ende über den Zaun und die räumen es dann schon auf, dann vergibt man sich einfach relativ viele Chancen, die Weichen am Anfang richtig zu stellen. Und wir haben das in ein paar Projekten jetzt geschafft. Swatch ist ein löbliches Beispiel, wo wir eigentlich schon in der Planungsphase vor Ausschreibung und Vergabe als Berater mit dabei waren. Die Wilhelmer Elefantenwelt, die hoffentlich jetzt bald weitergeht, ist ein so Beispiel.
Wo geht die weiter?
Ich hoffe. Knock on wood. Ich habe jetzt auch länger nichts mehr gehört, aber da haben wir auch relativ gezielt einfach versucht zu sagen, wir brauchen am Ende, und das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, am Ende ist irgendeine Maschine, die macht 1000 Einzelteile, weil sie würde sie gern auf einen halben Millimeter genau produzieren. Einfach deswegen, weil alle Details schon mit drin sind und weil am Ende dann die blöden Stabdübel durch das Loch, durch das Schlitzblech irgendwie durch müssen und die Toleranzen dafür sind halt halber Millimeter. Ja. Und das kann sie aber nur, wenn die Daten, die sie kriegt, auch mindestens auf einen halben Millimeter genau sind. Und das, was aus einem normalen BIM-Planungsprozess rauskommt, ist, sind wir ehrlich, eher so 5 Millimeter plus minus oft. Und das ist jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint an irgendwen, sondern es war schon immer so. Ja. Niemand hat im Grunde genommen die Pläne aus der letzten Phase genommen und hat angefangen, darin weiterzuzeichnen für die nächste Phase, sondern die sind eigentlich drunter gelegt worden oder an die Wand gehängt worden, dann hat man neue Pläne gemalt. Und das ist das, was auf der digitalen Seite auch immer noch passiert. Und wir können sie nicht einfach scharf stellen, wenn sie unscharf sind. Entweder sie sind präzise oder wir machen es neu. Und das sind die beiden Punkte, ja. Design for Manufacture and Assembly, also sicherstellen, es ist ein Holzbau, es funktioniert. Wir kennen die Produktionsumgebungen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Mitteleuropa relativ gut und wissen, was geht und was nicht geht. Und können das auch abstrahieren, ohne jetzt fertiger spezifisch da irgendwie reinzugehen in die Diskussion. Und wir können jetzt schon anfangen zu sagen, wenn wir am Ende präzise Daten haben wollen, müssen wir jetzt drüber reden, wie kommen wir eigentlich dahin. Das ist die digitale Modellierungsseite dabei. Und die Erfahrung zeigt, wir machen das in jedem Projekt, egal wann wir anfangen. Weil wenn wir früher anfangen, können wir noch die Weichen richtig stellen, können ein paar schöne Nebeneffekte irgendwie rauskriegen, wo andere dann schon koordinierte Dinge haben, die sie sonst eigentlich nicht hätten. Wenn wir später mit anfangen, machen wir es trotzdem und verzögern das Projekt damit. Ja, und das ist so ein bisschen die Diskussion, die dann da losgeht.
Und Elvi, dein Blick in die Zukunft?
Ja, mit KI ist es immer so, ich finde es schwierig einzuschätzen. Und wir haben auch ganz viele Diskussionen gehabt, was wir machen mit für die Softwareentwickler, wie viel KI wir benutzen können und auch was am Ende als Qualität daraus kommt. Und bis jetzt, wir haben jetzt alle Lizenzen, dass die Leute wollen und benutzen. Aber es kommt noch immer dazu, dass die wissen, was die machen, dass die verstehen auch, dass die alles erklären können. Und sie sind verantwortlich für die Qualität am Ende. Und ich glaube, das würde nicht ändern. KI kann wahrscheinlich nur noch besser werden, aber am Ende wir würden wahrscheinlich schneller arbeiten, aber ersetzt würden sicher nicht.
Und was würde, halb ernst gemeinte Frage, was würde passieren, wenn jetzt ein Architekturbüro euch sich sparen will, eure Dienstleistung oder eure Hilfe und alles nur KI machen würde?
Dann würde ich es gern sehen.
Ja, nein, dann lehnen wir uns zurück und warten beim Holzbauer, bis die Angebotsanfrage rankommt. Okay. Das ist das, was eigentlich jetzt auch schon passiert. Also es ist so, dass wir tatsächlich bei den Planungsprojekten, ich würde mal schätzen, aber die Zahlen, weiß nicht, ob du die im Kopf hast, wir werden wahrscheinlich 2/3 der Projekte auf der ausführenden Seite zum ersten Mal auf den Tisch kriegen. Das heißt, die kommen schon sehr weit, bevor sie mal bei uns landen. Und dann kommt dieser Marie Kondo-Effekt, wo du anfängst aufzurollen. Und das können wir immer machen, ja? Weil wenn sie es am Ende bauen wollen, wissen wir, also bei den krummen Geschichten wissen wir eigentlich, bei wem es landet. Und mit den meisten davon arbeiten wir relativ regelmäßig zusammen. Das heißt, wir können uns, ich hoffe, das kommt jetzt nicht so arrogant rüber, wir könnten uns eigentlich zurücklehnen und warten, bis es irgendwann über den Zaun geflogen kommt. Aber das ist nicht das Ziel davon, sondern das Ziel ist einfach zu sagen, wenn wir dann erst anfangen aufzuräumen, dann sind wir nicht mehr im Zeitplan und vielleicht auch nicht mehr im Budget. Und außerdem ist ganz viel Arbeit für den Papierkorb passiert. Mhm. Wie kriegen wir das hin, dass wir mit relativ wenig Aufwand, und es geht da nicht darum, dass wir die doppelte Leistung anbieten wollen, sondern es ist mit relativ wenig Consulting-Stunden verbunden, das Ding in die richtige Richtung zu drehen. So aufgleisen, dass ihr möglichst wenig Verlust und Doppelleistung irgendwie in dem Projekt drin habt. Ja. Das ist eigentlich die Zielsetzung.
Und was ist bei euch der größte Fehler oder ein paar Fehler, die euch mal passiert sind? Das geht ja auch ganz schnell durch einen kleinen Zahlendreher. Ja. Zack, hat man 1600 Lehrerstellen über 20 Jahre.
Also ich habe persönlich dafür gesorgt, dass mindestens 50 Bauteile für Swatch am Ende falsch aus der Maschine gepurzelt sind, was mir bis heute noch stinkt. Auf der anderen Seite stecken in dem blöden Projekt 75.000 Bauteile und wir hatten am Ende 100 falsch. Das sind so 1,5 Promille Fehlerquote. Mhm. Und wenn man sich die Fehlerquote bzw. die Fehlerkostenquote im Bau so anschaut, liegt die stabil irgendwo zwischen 10% und 15%.
Also bis dann gab es jetzt keine.
Faktor 100, genau. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen auch das, wo wir hinwollen. Wir sagen, nobody's perfect. Aber wir sind schon um Faktor 100 runter von dem, was normalerweise im Baubetrieb passiert. Allerdings ist das natürlich auch mit einem Aufwand verbunden.
Ja. Wie validiert ihr eure Ergebnisse? Oder wie
genau hinschauen. Also eigentlich ist es mehr eine Sache wie in der Softwareentwicklung. Du fängst an, Testcases zu bauen und sagst, okay, wir müssen 1000 Teile produzieren. Natürlich guckt man sich die ersten 2-3 Mal genauer an. Aber eigentlich geht es darum, und es geht immer darum, auch beim Finden der Regeln, erstmal die Worst Cases zu finden und die zu lösen und dann diesen Lösungsraum dazwischen aufzuspannen und hoffentlich alle anderen damit erschlagen zu haben. Und das ist, glaube ich, einfach auch der große Unterschied in der Herangehensweise, weil der Standardfall ist eigentlich eher, okay, ich habe 100 Probleme, jetzt löse ich mal die 80 einfachen heute, damit alle anderen weiterarbeiten können. Und die 20 schwierigen, die mache ich dann morgen. Und von denen mache ich dann morgen 2 und die restlichen 18 übermorgen. Und wenn es so weitergeht, habe ich nach 2 Wochen habe ich 10 unterschiedliche Lösungen gefunden. Und wir versuchen im Grunde genommen aus den 100 erstmal die Worst Cases zu finden und möglichst nur 2 verschiedene Lösungen zu generieren, die die alle erschlagen. Und dazu musst du aber eigentlich komplett die Sichtweise umdrehen und sagen, liebe Ingenieure, wo tut es euch denn eigentlich am meisten weh? Ja.
Aber auch noch der digitale Mockup und der physische Mockup ist auch noch wichtig.
Genau. Ja. Also wir versuchen, das ist auch eigentlich Testcase, ja, wir machen solche Projekte, aber das hängt dann eigentlich erstmal nicht an uns, sondern da werden tatsächlich physische Mockups gebaut. Also bei Swatch gab es 100 Quadratmeter Fassade, bevor die anderen 11.000 gebaut worden sind, in 1:1. Mhm. Wo nicht nur versucht wird, eigentlich die Physik auszuprobieren, sondern auch den Prozess dahinter. Nochmal. Und wir versuchen, und das haben wir sozusagen eigentlich als Produkt inzwischen im Portfolio stehen, sagen, wir machen einen digitalen Mockup. Das heißt, wir nehmen uns eine Ecke aus dem Gebäude raus und versuchen relativ früh da ganz detailliert runterzubohren, auch um den Beteiligten eine Chance zu geben, überhaupt zu sehen, wo die komplexen Stellen sind und wie irgendwelche Schrauben aneinander vorbeikommen können, in irgendeinem krummen Knoten zum Beispiel. Und ansonsten ist es tatsächlich eine fast wissenschaftliche Herangehensweise, die in den Köpfen verankert ist. Und man sagt, what can possibly go wrong? Also wie finde ich jetzt tatsächlich im digitalen Modell Fehler und wie kann ich ganz gezielt auch Scripts bauen, die nach Fehlerquellen suchen? Mhm. Ja. Und Kollisionen sind the low-hanging fruit. Ja. Also 2 Dinge, die am selben Ort sind, sind super einfach zu finden. Aber ob ich dann in einem komplexen Knoten auf die 50 cm lange Vollgewindeschraube hinten auch noch den Akkuschrauber draufsetzen kann, ohne dass ich mit dem nächsten Teil kollidiere, was schon dran ist, bevor die Schraube da drin sitzt. Das ist eine Frage, auf die muss man erstmal kommen. Und dann kann man sie tatsächlich digital modellieren. Ja, da muss man halt nach gewissen Abständen suchen.
Den Fehler habe ich auch gemacht. Aber beim ersten Praktikum, da habe ich auch habe so einen Knoten entwickelt, ein paar Wochen. Also es war ein Bachelor-Praktikum in der Tragwerksplanung, habe so mein eigenes Projekt gehabt, durfte da machen und cool, sieht gut aus. So, das war so eine Bienenwaben, so ein Sechseck und dann in der Mitte war eine Stütze und da sind die Träger haben sich auf der Stütze getroffen. Dann habe ich ein elaboriertes Metallteil entwickelt. So, und dann war das so fertig und dann habe ich es dem Chef gezeigt und er meinte, ja, das sieht cool aus. Und wie baust du das zusammen? Und ich so, ja, also hier, dann, oh nein. Dann aber es komplett über den Haufen geworfen und eine viel bessere und elegantere Lösung gefunden. So eine schöne Lektion eigentlich. Eine schöne Lektion in für mich ein bisschen Kreativität und Problemlösung. Ja. Ja.
Genau. Und man muss es mal hoffentlich nicht falsch gemacht haben bei einem großen Projekt, um darauf zu kommen, dass man hinschauen muss. Ja. Das ist das ist tatsächlich ein Klassiker, ja. Also als Ingenieur schaust du dir einen Knoten an und versuchst, den irgendwie zu entwerfen und zusammenzufahren. Aber dass an dem blöden steifen Balken an der anderen Seite auch noch ein Knoten ist und dass die Einfahrrichtungen von den beiden Seiten eigentlich irgendwie parallel sein müssten, damit man dann irgendwie einfahren kann gleichzeitig, ist dann noch eine andere Herausforderung. Und wenn dann der blöde Balken auch noch krumm ist und alle Knoten in unterschiedliche Richtungen zeigen, wie bei Swatch, dann wird es spannend. Also da haben wir dann auch ein bisschen geknobelt, bis wir den Knoten erfunden haben, der funktioniert.
Ja, wie modelliert ihr das? Macht ihr da irgendwie Räume da drauf in 3D, dieses Verfahren?
Was tatsächlich?
Oder irgendwie mit Animationen arbeiten? Oder?
Es gibt ja diese berühmte Geschichte, ne? Computers are useless, they only give answers. Also Fragen stellen ist eigentlich die Kunst. Mhm. Weil wenn ich die Frage habe, kann ich mir auch ein Modell bauen, mit dem ich die Frage untersuchen und beantworten kann. Und an der Stelle gibt es dann tatsächlich ein Modell, wo die einzelnen Träger drin sind, mit all ihren Knoten, die in unterschiedliche Richtungen zeigen und mit all den Richtungen, die man tatsächlich sehen kann. Das ist ein großer Igel. Mhm. Und dann kann man tatsächlich, wenn man weiß, wonach man sucht, natürlich sehr genau untersuchen, wie weit muss jetzt dieser Knoten aufgehen, damit ich diesen Träger mit 5 Knoten eigentlich noch einfahren kann und aus welcher Richtung muss er kommen, zum Beispiel. Ja. Aber überhaupt auf die Frage zu kommen, ist der erste Punkt. Das ist dann das, wo wir sagen, na, wäre gut, wenn man sich früher mal Gedanken darüber gemacht hätte und nicht erst am Schluss. Mhm. Und dann ein passendes Modell zu bauen, mit dem man es tatsächlich analytisch prüfen kann und eine Lösung entwickeln kann, ist dann die zweite Schritt.
Und inwiefern, also ich kann mir vorstellen, dass vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, dass die Computing Power noch ein Limit war, ein größeres als jetzt. Ist es jetzt überhaupt noch ein Limit oder ist es heute egal? Weil, okay.
Also das ist eine Lektion aus meinem Informatikstudium. Du wirst immer ein Problem finden, das die aktuelle Hardware überfordert. Mhm. Und es geht sehr leicht. Also gewisse Probleme eskalieren einfach sehr schnell. Da muss man dann einfach nur noch einen Knoten dazu tun und dann dauert es wieder doppelt so lang. Und das heißt, es ist mehr Computing Power ist keine Lösung niemals, sondern nur einfachere Lösungen finden und einfachere Modelle bauen, ist eigentlich nachhaltig. Und da sind wir auch schon wieder beim Dinge wegwerfen. Also Und eine große Diskussion in dieser ganzen Digitalisierungsgeschichte ist auch, es gibt sowas wie den Additive Bias. Also Leute lösen Probleme gerne dadurch, dass sie noch mehr hinzufügen und ungerne dadurch, dass sie Dinge weglassen. Und das ist mit ein Problem in BIM. Ja, wir schmeißen einfach noch mehr Attribute und noch mehr Dinge und Daten in so ein BIM-Modell rein. Und wir werden zwangsläufig irgendwann an einen Punkt ankommen, wo die anfangen, sich zu widersprechen.
Das ist übrigens auch ein gutes Management, eine gute Management-Strategie.
Genau.
Geld hinwerfen, da wo es
das Problem ist, dass wir Geld hinwerfen. Das ist noch ein ganz anderes Problem. Am besten hierher. Aber und das Problem ist, in dem Moment, wo die Daten im Modell anfangen, sich zu widersprechen, bist du natürlich aufgeschmissen, vor allen Dingen, wenn es um digitale Weiterverarbeitung geht. Mhm. Weil der Nächste weiß dann nicht, glaube ich, dem Attribut wert oder dem Attribut wert.
Ja.
Dinge zu minimalisieren und nur das drin zu haben, was tatsächlich gebraucht wird, ist die große Kunst. Was aber dann auch wieder heißt, du wirst kein Modell haben, das für alle funktioniert.
Ja. Ich habe noch 2 Fragen. Bitte, wer hast du noch?
Ich habe keine mehr.
Okay. Vorletzte Frage. Auf eurer Website schreibt ihr We Master Complexity. Kann man das überhaupt?
Bis zu einem gewissen Grad ja. Vor allen Dingen durch Wegwerfen. Und weglassen. Ja.
Und das ist aber nur bis zu einem gewissen Grad.
Es geht nur bis zu einem gewissen Grad.
Also ist euer Satz eine Lüge.
Also ich finde, das war jetzt auch eine taktisch unkluge Frage, weil Fabian kann jetzt nicht sagen, nein, man kann es nicht.
Ja, stimmt. Stimmt, aber es ist ein kleines Paradox.
Nein, ich glaube, wir sind ganz gut da drin, tatsächlich.
Ja. Ich war ganz stolz auf mich, dass ich mir die Frage überlegt habe.
Ich glaube, wir sind
wieder zu Unrecht.
Gut da drin. Komplexität heißt ja im Gegensatz zu Kompliziertheit. Kompliziert heißt, wenn ich genug Zeit habe, kriege ich es gelöst. Ja, mhm. Es gibt eine eindeutige Regel und ich muss es einfach lang genug machen, dann ist es irgendwann vorbei. Komplexität heißt, es gibt zu viele Abhängigkeiten da drin. Mhm. Und wenn ich hier was ändere, dann können nach hinten irgendwas umfallen. Ja. Was ich nur in den Griff kriege, wenn ich
versuche,
diese Abhängigkeiten aus dem System ein Stück weit rauszukriegen. Das ist eigentlich der eigentliche Sinn von dieser Aufräumerei. Ja. Und ich glaube, da sind wir ganz gut drin, die Abhängigkeiten zu finden, die Abhängigkeiten möglichst auszumisten und die noch übrig sind, in die richtige Reihenfolge zu kriegen.
Hm, ja. Wenn wir jetzt ein Stückchen rauszoomen, also mir begegnet das Wort Komplexität auch häufig. Und wo ich häufig drüber nachgedacht habe, ist, dass eigentlich das große Problem in der Bauwelt und wir haben in Ingenieur- und Architekturbüros, ist ja die weiterhin zunehmende Komplexität in jede Richtung. Gerade mit hier, was ja ganz oft genannt wird, sind diese ganzen Normen, die es zu beachten gilt. Und dann passiert alles so schnell und alles gleichzeitig. Jetzt kommt noch KI, das irgendwie die Menschen auch noch verstehen müssen, zwischen all diesen Sachen. Wo fangen wir da am besten an aufzuräumen?
Ist die Frage tatsächlich wo oder ist tatsächlich die Frage, dass mal jemand überhaupt anfängt aufzuräumen? Also das ist genau, ist ja genau dasselbe Phänomen. Ne? Wir haben irgendwas, wo wir denken, funktioniert noch nicht so richtig, also legen wir nochmal so eine Chance, eine Schicht Komplexität obendrauf.
Aber es gibt ja Strömungen inzwischen,
was ich super
die in diese Richtung gehen. Also das Stichwort einfach bauen und so weiter.
Ja. Da ist ja genau das, worum es geht, wo du sagst, wenn ich zu viele Dinge übereinander schichte, dann wird es irgendwann einfach schief gehen. Wenn ich zu viele Daten auf einen Haufen werfe, werden sie sich irgendwann widersprechen. Sie werden wahnsinnig schwierig zu warten und zu betreiben sein. Mhm. Funktioniert auf allen Ebenen dieser Ansatz im Grunde genommen. Und da bin ich ganz vorne mit dabei. Das ist auch immer die Frage mit dem Neuerfinden oder mit nochmal neue Regeln mit draufwerfen oder jetzt mit Nachhaltigkeitskriterien. Ja, jetzt haben wir also mühsam versucht, einen Silo voller Cost-Consultants aufzubauen, die mal die Kosten im Griff haben. Und jetzt bauen wir daneben ein neues Silo mit LCA-Consultants auf, die dann das Global Warming Potential von jeder Schraube irgendwie mit berechnen. Wenn wir einen CO2-Preis hätten, dann wäre das eigentlich in einem Modell erschlagen. Zum Beispiel. Ja. Können wir aber nicht aus ganz vielen Gründen. Wir will nicht ins Detail gehen und deswegen machen wir jetzt nochmal ein komplettes Silo voller Consultants auf, die auch alle Geld dafür haben wollen, um irgendwas nachzuweisen. Ja, und deswegen finde ich so Ansätze wie diese Building as a Service Geschichte, was wir vorher diskutiert haben mit Licht statt Lampe, so klasse, weil es eigentlich Komplexität rausnimmt. Also diese Zirkularität ist mit eingebaut.
Ja, das sind wir zurück bei Cradle to Cradle. Das sind ja, Michael Braunger kommt ja auch immer wieder drauf. Belegt euch andere Geschäftsmodelle.
Und das Lustige ist, dass jetzt die Leute, die das machen und ihre Doppelböden nicht mehr verkaufen, sondern vermieten und nachher wieder mitnehmen, refurbischen und den nächsten irgendwie einbauen, dass die jetzt damit zu kämpfen haben, dass sie irgendwie nachweisen müssen, was eigentlich ihr Lifecycle was ihre Lifecycle-Kosten sind, wenn sie das nicht nur einmal machen, sondern 10-mal, weil das in den Modellen nicht vernünftig abgebildet ist. Ja? Oder dir einfach nur ins Hirn langst und denkst, Leute, jetzt das ist offensichtlich, dass es eine gute Idee ist und wir können es nicht berechnen. Also brauchen wir jetzt noch einen neuen Consultant, der sich noch eine neue Regel ausdenkt, wie man jetzt zirkuläres Bauen nicht nur mit einer Runde, sondern mit 10 Runden irgendwie in die Modelle, in die Berechnungsmodelle einfädelt. Statt einfach zu sagen, eigentlich müssen wir einfacher werden.
Ja.
Dinge weglassen.
Ja. So, und jetzt von jedem von euch noch die letzte Frage, der Rausschmeißer. Was würdet ihr jetzt jungen Menschen, die vielleicht gerade früh im Beruf sind oder noch im Studium im Bauwesen, ob es jetzt Architektinnen oder Bauingenieure sind, was würdet ihr denen raten oder was würdet ihr euch von denen wünschen?
Also erstmal raten oder wünschen?
Beides. Kann er beides.
Also erstens, man lernt ein Handwerk, weil, wenn man sich die demografische Entwicklung so anschaut, dann werden wir nicht nur einen Fachkräftemangel haben, wir werden generell einen Arbeitskräftemangel haben am Bau. Also momentan sind 50% aller Europäer älter als 45. Also ich bin in dem Club schon mit drin, ich bin in der Mehrheit. Tendenz abnehmend, ich glaube bis 2010 oder bis 2100, nimmt der Anteil der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter von jetzt 60 auf dann 50% ab. Das heißt, uns geht einfach die Manpower aus. Und das heißt umgekehrt, wenn wir so weiterbauen, wie wir momentan bauen, dass wir einfach Manpower auf die Probleme schmeißen, werden wir irgendwann nicht mehr oder nur zu sehr hohen Kosten bauen können.
Oder wo irgendwelche KI-Roboter machen dann alle.
Genau. Ja. Oder wir müssen tatsächlich das ersetzen, aber das ist genau der Punkt an der Stelle. Ja. Das heißt, uns wird die Arbeit nicht ausgehen. Da bin ich relativ überzeugt davon. Vor allen Dingen, wenn es um physische Arbeit geht und individuelle Geschichten. Also das ist sicher mal der eine Punkt, wo man sagt, ja, da würde ich mir jetzt erstmal keine Sorgen machen. Wenn ich tatsächlich was kann, handwerklich, dann werde ich nicht ersetzt werden so schnell. Und das andere ist, wir müssen tatsächlich versuchen, Dinge einfacher zu machen.
Ja, für mich ist Nachhaltigkeit ein großes Thema, weil es gibt noch immer das größte Pollution ist im Bauindustrie. neben Mining, aber...
Ich glaube, das Jahr 2100, Fabian, weil du es gerade genannt hattest, ist sogar so ein relativ zentrales Kipppunktjahr für die Klimawissenschaft, ne? Wo man immer so sagt, da...
Ich meine, 2035 vor dem Sustainability Goals ist auch wichtig natürlich.
Ja, schon knapp. Ja,
ja, genau. Und vielleicht mal kurz dazu und ein klein bisschen Werbung. Sind so ein paar Wochen haben wir Her Table Talk angefangen. Das ist für alle Frauen im Bauindustrie in Zürich und draußen. So ehrlich zusammenkommen jeden 3-4 Monaten und Themen zum Frauennetzwerk, aber auch technische Sachen und Nachhaltigkeit in der Bau eigentlich besprechen wollten. Und ja, sind so eine kleine Netzwerk, das wir angefangen haben. Und ich finde es auch wichtig, bin auch ein bisschen biased, aber ich habe eine These geschrieben über Frauen und die Nachhaltigkeit in der Bauindustrie. Und ja, mehr Frauen wird auch dem Industrie nachhaltiger machen. Nicht zu erklären in 5 Minuten, aber du kannst es lesen online.
Wie war der Titel der These?
Women in Sustainable Construction in the Dach Industry.
Ungefähr.
Ja. So, ja. Dann würde ich auch sagen, wir haben zum Beispiel auch Studenten vom ETH, in der, die Bauingenieurin und so studieren, weil man passiert noch viel, dass die das studieren, aber dann nicht arbeiten in der Industrie. Und wurde es besser natürlich mit der digitalen Planung, wo es mehr Frauen gibt. Aber ja, das finde ich auch noch eine wichtige Sache für die Zukunft.
Habt ihr noch eine Frage an uns?
Nein, nicht direkt eigentlich.
Nee. Alles gesagt.
Alles gesagt.
Ja.
Mir fällt auch nichts mehr ein. Na, ich glaube, das ist noch ein wichtiger Punkt. Ist, wir sind mit einer der größten Verursacher von Global Warming in der Bauindustrie. Also mehr als 50% vom CO2, nein, 50% vom Abfall und 40%.
Ja, 40% CO2, 60% Abfall.
Das heißt, wenn wir es nicht in den Griff kriegen, können wir uns den Rest eigentlich schenken. Ja. Und das wollen wir nicht.
Ja. Und wir probieren unseren kleinen Anteil da zu liefern.
So was. Schön. Danke, dass wir hier sein durften.
Da nicht für.
Der Podcast Auf Holz bauen ist eine Produktion der Ingenieurkammer Baden-Württemberg in Kooperation mit der Holzbauoffensive Baden-Württemberg. Bei Fragen, Hinweisen oder Anregungen können Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, uns unter der Adresse podcast@aufholzbauen.de ganz einfach erreichen.